Es ist ein Gespräch unter Männern, die sich jetzt einfach trauen, ehrlich zu sein und hinzuschauen. Und es auch egal ist, wer jetzt zuhört, wer jetzt zuschaut. Und ich habe das Gefühl, wir sind wie zu zweit irgendwo in der Natur. Als ich 21 Jahre alt war, mein Vater an Krebs eigentlich verstarb. Dort wollte ich eigentlich nichts mehr fühlen. Also ich konnte nichts mehr fühlen grundsätzlich, weil ich überfordert war mit all diesen Gefühlen. Und ich habe dann einfach abgeschaltet und habe mich dann auch grundsätzlich voll tätowiert. Aber die Tätowierungen habe ich eigentlich gemacht, um mich lebendig zu fühlen. Ich hatte auch wie ein Pilger ausgesehen. Ich hatte Haare bis zu den Schultern, einen richtig langen Bart. Die Leute in Philippinen nannten mich Inked Jesus, was tätowierter Jesus hieß.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Alexander zu. Ihm ist es wichtig, als Mann authentisch zu sein. Das bedeutet, sich zu fragen, wie ich sein will, statt wie ich sein sollte. Durch den Verlust seines Vaters hat er sich auf die Reise zu sich selbst begeben und in der Stille zu seiner Mitte gefunden. Das hat dazu geführt, dass er sich darüber bewusst wurde, was er will, anstatt was er nicht mehr will. So hat er innere Freiheit und eine besondere Qualität der Partnerschaft entwickelt, die es ihm ermöglicht, sich jeden Tag für die Liebe und Selbstliebe zu entscheiden. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Empathieschenker Alexander. Und auch an dich zu Beginn die Frage, was ist das, was dich bewegt, das Thema, das dir wichtig ist, mit dem du gerne gehört werden möchtest?
Hallo Sebastian, danke vielmals für die Einladung. Das Thema, zu dem ich gerne gehört werden möchte, ist, wieso haben wir Männer Probleme, wir selber zu sein? Wieso spielen wir eine Rolle und wieso wollen wir an dieser Rolle krampfhaft festhalten?
Ah, okay, spannend. Wieso spielen wir Männer eine Rolle und warum halten wir krampfhaft daran fest? Also was ich höre ist, geht hier um authentisch sein als Mann?
Das ist korrekt, genau.
Genau. Und was bewegt dich bei dem Thema, dass dir das wichtig ist?
Was mich bewegt, meine Vergangenheit und meine Gegenwart zugleich.
Mhm.
Ich habe jahrelang Rollen gespielt, weil ich es nicht anders wusste, nicht anders konnte auch. Ich meine, meine Eltern kommen ursprünglich aus Serbien. Ich bin in der Schweiz geboren. In der Schweiz bin ich so mit einem Secondo. Ich bin mit viel Liebe aufgezogen worden. Ich hatte ein gutes Verhältnis mit meinem Vater. Jedoch kulturell gibt es bei uns sehr viele Normen. Wie soll ein Mann sein? Ihr Vater, zum Beispiel der Vater von meiner Mutter, hat gesagt, ein richtiger Mann soll trinken und rauchen. Wenn er das nicht macht, ist er kein richtiger Mann, oder? Und mir wurde von klein auf gezeigt, wie ich sein sollte, aber ich habe mich nie richtig gefragt, will ich das überhaupt? Und ich habe dann aufgrund dessen Entscheidungen getroffen, die ich nicht bereue, sonst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Aber hätte ich selber die Entscheidung getroffen anhand von meinen Werten und was ich wirklich bin, weiß ich nicht, ob ich hier jetzt heute mit dir im Podcast sitzen wäre. Genau.
Also du hast durch dein familiäres Umfeld und den kulturellen Kontext deiner Familie quasi Werte, Glaubenssätze mitbekommen, wie ein Mann zu sein hat. Und das hat eigentlich dem, wenn du in dich hineingehört hast, wie du eigentlich als Mensch, als Mann sein möchtest, widersprochen und musstest dich dann erstmal selbst finden.
Das ist so.
Und gleichzeitig bedauerst du es nicht, weil du sonst nicht heute dort wärst, wo du jetzt bist, wie zum Beispiel hier im Podcast.
Das ist so. Also ich sage mal so, ich bedauere es keine Sekunde, weil man kann es nicht ändern. Und das Schöne daran ist, dass ich das ja erleben durfte und dass ich aus dem heraus auch wachsen konnte. Und dieses Learning hat einiges in mir ausgelöst, weil ich das authentisch weitergeben kann. Und weil ich eben diese Entwicklung selber machen konnte, kann ich auch nun heute diese Männer bei genau diesen Themen auch begleiten. Von dem her bin ich sehr dankbar dafür, dass ich diese Rollen gespielt habe und bin dankbar, dass ich jetzt auch schon mit 31 Jahren diese fast alle, nicht alle, aber gewisse Rollen ablegen durfte. Aber es ist wirklich ein heutiges Thema, weil ich sehe, dass bei sehr vielen Männern überall im Beruf, im Privaten, dass sie einfach nicht authentisch sind. Das macht müde.
Das raubt dann Energie, wenn man nicht sich selber sein kann, sondern was anderes sein muss, denkt sein zu müssen.
Korrekt, genau.
Ja. Und du zehrst da jetzt von deiner Erfahrung und deiner Entwicklungsreise quasi auch, wo du dir darüber selber bewusst wurdest, sodass du andere darauf hinweisen kannst oder aufmerksam machen kannst.
Das ist so korrekt.
Ja. Und also wodurch kam das eigentlich, dass du dafür das Bewusstsein entwickelt hast, dass du dir die Frage gestellt hast, wann hast du gemerkt, dass es dir Energie zieht und die Entscheidung getroffen, dass du ja, da irgendwie deiner Authentizität folgst, weil ich glaube, das braucht ja dann auch Kraft und Mut, oder?
Ich sage mal so, vielleicht zu mir als Background, ich komme ja aus dem Sales. Also ich habe Betriebsökonomie studiert und habe dann vorbörsliche Aktien am Telefon verkauft im sechsstelligen Bereich. Und da war die Erkenntnis grundsätzlich, wann kauft jemand oder wann geschieht eine Veränderung? Das ist ja alles in der Psychologie. Und oftmals ist es hinzu, das heißt die Gier, oder weg von, vom Pain, vom Schmerz. Und wenn der Schmerz genug groß ist, dann passiert auch die Erkenntnis oder man kommt in die Handlung, weil die Erkenntnis ist grundsätzlich immer schon irgendwo da. Man weiß, was man tun sollte, aber man kommt nicht in diese Umsetzung, oder? Und bei mir war es sehr viel Pain. Ich habe eine sehr starke Schmerzensresilienz, wegen dem hat es auch sehr lange gedauert. Grundsätzlich würde ich mal sagen, der Startpunkt war der, als ich 21 Jahre alt war, mein Vater an Krebs eigentlich verstarb. Dort wollte ich eigentlich nichts mehr fühlen. Also ich konnte nichts mehr fühlen grundsätzlich, weil ich überfordert war mit all diesen Gefühlen. Und ich habe dann einfach abgeschaltet und habe mich dann auch grundsätzlich voll tätowiert. Ich bin voll tätowiert, also man kann natürlich alles schön verstecken, aber die Tätowierungen habe ich eigentlich gemacht, um mich lebendig zu fühlen.
Also das
Und
heißt, durch die Nadeln beim Tätowieren dich lebendig fühlen?
durch die Nadeln beim Tätowieren habe ich etwas gefühlt, genau. Und sonst war einfach so gewisse Taubheit da, oder?
Okay, ja, krass.
Und ja, und ich habe dann mein Studium angefangen. Das war Wirtschaft in Luzern und ich habe gedacht, hey, das kann es nicht sein, das will ich nicht. Habe dann abgebrochen und bin nach Indien und bin dann 6 Monate mit dem Rucksack am Reisen gewesen. Hatte sehr wenig Geld mitgenommen aus Prinzip. Ich wollte wissen, wie es ist, richtig arm zu sein. Und dann habe ich all diese Gefühle zugelassen, alles, was ich unterdrückt habe. Nur das Problem war hier, dass ich dann halt wie die andere Seite von mir abgelehnt habe und nur noch die andere Seite wie gefördert habe. Also war immer noch eine gewisse Ablehnung da, also habe ich immer noch eine gewisse Rolle gespielt. Und da kamen viele einzelne Schicksalsschläge in meinem Leben, wo ich dann wirklich alles selber durchgearbeitet habe mit Büchern, mit Podcasts, mit Seminaren, mit Ausbildungen. Und der große Change war eigentlich, wo ich zu der Meditation gefunden habe und wirklich zu der Stille, wo ich dann erkannt habe in der Stille, hey, solange du gewisse Teile von dir ablehnst, wirst du dich immer ablehnen und somit werden dich auch andere Leute ablehnen. Und wenn du Angst vor dieser Ablehnung hast, wirst du auch immer wieder diese Rollen spielen. Das heißt, die Annahme war der erste Schritt eigentlich, dass ich diese Rollen aufgeben konnte.
Ja. Also der Auslöser war der Tod von deinem Vater und dann hast du dich taub gefühlt, deswegen tätowiert und dann bist du ja nach Indien hast du gesagt gegangen, ne, für 6 Monate.
Finden.
Also quasi wie so eine Pilgerreise, um zu dir zu finden und dich und deine Gefühle wieder zu finden, um dich zu fühlen.
Korrekt. Ich hatte auch wie ein Pilger ausgesehen. Ich hatte Haare bis zu den Schultern, einen richtig langen Bart. Die Leute in Philippinen nannten mich Inked Jesus, was Tätowierter Jesus hieß.
Ink Jesus, ja, witzig. Ja, genau. Und ich finde es auch spannend, dass du dann gesagt hast, bewusst wenig Geld, damit du das auch wahrscheinlich erfahren darfst, wie das ist, wenn man wenig Geld hat. Und dann bist du zurückgekommen und dennoch braucht es dann noch die Stille, um bei dir anzukommen und dich wahrscheinlich wahrzunehmen und die verschiedenen Anteile, die da in dir lebendig sind, oder?
Das Ding war so, der Auslöser, wo ich aus meinem Hippie-Ich, ich nenne es mal Anführungsschlusszeichen, Hippie-Ich, wieder zu der Mitte gefunden habe zwischen meinem alten Ich und neuen Ich, das vereint war, ich war, habe ein zweites Studium angefangen an der ZHAW, auch BWL, habe es dann auch abgeschlossen, hatte dort auch wieder einen Schicksalsschlag, bin dann nach Bali geflogen. Mein Gepäck hatte ich verloren, dort waren alle meine Wertsachen drin, also im Flugzeug nicht wiedergefunden. Die Versicherung hatte nichts bezahlt, hat gesagt, wir wissen nicht, wo es ist. Er wurde nie eingecheckt. Und dann gab es noch das Erdbeben, das ganz große in Bali. Dann wurde ich noch ausgeraubt in Bali auf dem Roller und hatte ein paar Wunden. Und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, gut, das Hippie-Ich soll jetzt mal auf die Seite und es sollen wieder die beiden Seiten gleichzeitig in mir drinnen sein. Das war so der Auslöser, wo dann mit hin der Meditation mich hierher gebracht hat.
Okay, von einem Extrem quasi ins andere Extrem, das dich dann in andere Nöte und Ohnmacht gebracht hat. Das hört sich für mich an, also das Hippie so go with the flow and wir werden sehen, wo es uns hinführt. Und du hast gemerkt, das hat auch Konsequenzen, die dich in Ohnmacht bringen, wo
Genau.
du sagst, hey, das ist auch nicht der richtige Weg für mich.
Das
Und
ist so.
dadurch bist du in die Meditation gekommen, um zu gucken, wo ist denn die Mitte zwischen diesen beiden und was ist da vielleicht noch? Und damit hat dann deine innere Reise quasi angefangen, ja, zu erforschen, was ist dein authentisches Ich, oder?
Das ist so. Definitiv. Es ist ein Muster, das wir auch oft wiedersehen bei Beziehungen. Man kommt in eine Beziehung mit einer Frau, die einem sehr oft widerspricht. Und dann sagt man, ja gut, jetzt will ich etwas komplett anderes. Ich will komplett autonom sein. Ich gehe jetzt in eine Beziehung, die ich einfach mit einer Frau führe, die einfach nur Ja sagt. Aber man hat sich nie gefragt, was will ich wirklich, sondern man hat einfach nur gefragt, was will ich nicht? Und dann hat man gesagt, ja gut, wenn das was ist, was ich nicht will, dann ist das Gegenpol automatisch das, was ich will. Aber das muss nicht unbedingt heißen.
Jetzt muss ich nochmal wiederholen, weil ich nicht weiß, ob ich
Gerne,
alles aufgenommen habe.
gerne, gerne, ja.
Okay, wir gehen oft in eine Beziehung, weil wir mit dem wissen, was wir nicht wollen, aber uns ist nicht klar, was wir wollen, ne? Das hast du gesagt.
Ich habe gesagt, oftmals haben wir gewisse Verletzungen, die wir jetzt zum Beispiel in der Ex-Beziehung mit uns nehmen. Dass wir jetzt eine Frau haben, die uns sehr viele Grenzen setzt und sehr viel uns widerspricht. Und weil wir dann eine Wunde haben, die noch nicht geheilt ist, schauen wir dann das an, sagen wir, gut, das will ich jetzt gar nicht. Also schauen wir jetzt einfach etwas an, was das komplette Gegenteil ist, weil das wie vielleicht das ist, was wir wirklich wollen. Anstatt uns nach der Beziehung eigentlich die Zeit zu nehmen, alleine zu sein und sich zu fragen, was will ich überhaupt nicht, was will ich nicht, weil das wäre die
Ja, genau.
richtige Frage.
Genau, weil wenn ich etwas nicht will und das weg habe, dann ist ja, bleibt ja letztlich die Leere, ne?
Das ist so.
Und dann, es ist ein anderes Gefühl, aber trotzdem komme ich dann auch nicht in die Fülle, ne? Und genau. Und da hat dir dann die Meditation geholfen, dir die Zeit zu nehmen, in die Stille, um zu gucken, was kommt hoch. Aber ich stelle mir das halt so vor. Witzigerweise habe ich in den letzten Wochen auch darüber nachgedacht, vielleicht mal mehr bewusst in die Momente zu gehen. Also Meditation war für mich immer so ein Begriff, so, oh, voll anstrengend. Aber mittlerweile habe ich für mich klar, eigentlich sind es die Momente, wo ich quasi da sitze und Stille ist, damit das, was tief in mir ist, was ich so gar nicht wahrnehme, hochkommen kann und meine Gedanken aufhören zu quatschen, quasi, und dann das, was da drunter liegt, kommt. Oder, mein Auslöser war, meine Gedanken haben mir nicht mehr weitergeholfen, sondern mich im Kreis geführt, also musste ich da drunter schauen. So ungefähr.
Ich sage mal so, Attention ist ein sehr großes Themengebiet und jeder definiert unter dem Wort was anderes. Siehst du, wie auch, wenn ich zum Beispiel jetzt, ich bin jetzt verheiratet, glücklich, aber nehmen wir mal an, ich bin jetzt Single und ich date jetzt jemanden. Ich sage, ja gut, mir ist Kommunikation sehr wichtig. Und dann sagt sie auch, ja, mir ja auch. Und Kommunikation ist ein Wolkenwort. Ein Wolkenwort ist alles, was man nicht fassen kann. Und dann kann es sein, dass ich gerne telefoniere, sie gerne schreibt. Sie hasst aber telefonieren, ich hasse schreiben. Also lieben wir die Kommunikation, aber es funktioniert trotzdem nicht. Wegen dem würde ich jetzt gerne kurz definieren, was ich unter der Meditation, die ich praktiziere, definiere, damit man das auch versteht. Ich praktiziere so grundsätzlich drei Arten von Meditation. Eine ist Gefühle fühlen. Das heißt, ich mache dann die Augen zu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sehr viel Druck im Alltag habe und wenn ich dieses Druckgefühl, dieses Gefühl nicht fühle, dann gewinnt es an Macht. Und wenn es an Macht gewinnt, dann werde ich impulsiv, weil es will gehört werden. Und was ich dann mache, ist einfach, ich gehe, mache die Augen zu, gehe hinein. Wo fühlt sich jetzt dieser Druck an? Meistens der Brustbereich, Halsbereich. Und dann fühle ich dieses Gefühl. Indem ich das fühle, werde ich leichter. Und ich werde nicht mehr impulsiver, sondern ich bin immer bewusst bei jeder Entscheidung, nicht aus alten Mustern agieren. Das ist eine Art von Meditation, die ich praktiziere oft. Die zweite ist, wie du gesagt hast, die Ruhe. Ich bin einfach am Sitzen, ruhig, ich schaue, was hochkommt. Ich beobachte, lasse es los. Und das dritte ist so wie eine Visualisierungsreise. Das heißt, ich mache die Augen zu und ich stelle mir vor, wie meine beste Version von mir selber agiert, lebt. Und ich gehe in das Gefühl rein, weil meiner Meinung nach ist das ganze Leben, besteht das aus Frequenzen, aus Energien. Und wenn du in das Gefühl reinkommst, dass du diese Version schon bist, weil sie existiert ja schon, dann ziehst du auch automatisch alle Möglichkeiten an, die diese Version auch wirklich anzieht. Aber wenn du das wie noch nicht bist, dann bist du im Mangel und dann ziehst du automatisch auch Mangel an.
Das, die Wörter, die du gerade genannt hast, die kenne ich auch aus der gewaltfreien Kommunikation. Also, ne, Kommunikation ist ein Bedürfnis und die Strategie, wie wir uns das erfüllen können, Telefon sein, schreiben oder wie auch immer. Und wenn das nicht trifft, dann sind wir trotzdem im Mangel, nicht? Genau.
Das ist korrekt, ja.
Ja. Und spannend, was du beschrieben hast, wie du meditierst, weil das ist das, was ich intuitiv letztens auch mal gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich setze mich jetzt einfach hin und guck auch mal, wie fühle ich mich, wo sind die Gefühle, was ist, wenn dann Leere ist und wo will ich jetzt eigentlich hin und dann welche Bilder kommen.
Machst du das
Im
alles
Sinn.
in einer Meditation oder machst du es getrennt?
Tatsächlich habe ich keine Meditationsroutine, sondern ich habe letztens, also wie du schon sagtest, lange habe ich Meditation irgendwie immer so, ich hatte keinen Zugang. Es ist jetzt seit so ein paar Wochen tatsächlich, dass mir aufgefallen ist, wenn ich versuche, Dinge zu durchdenken und zu lösen und nicht weiterkomme, dass mich das erschöpft. Und ich dann gesagt habe, wahrscheinlich finde ich auf dieser Ebene nicht meine Antworten und habe gesagt, dann setze ich mich jetzt mal hin und halte mich mal aus. Und so kam ich dazu und habe gemerkt, dass ich diese drei Sachen, die du beschrieben hast, quasi gemacht habe. Und das Witzige, ich mache ja als Empathieschenker und so, bin ich ja sehr, habe ich das, die Fähigkeit wahrscheinlich irgendwo schon gehabt, aber auch jetzt noch entwickelt, auf Gefühle und Bedürfnisse zu hören und diese wahrzunehmen. Und manchmal kriege ich das Feedback, dass ich das so, was ist das passende Wort? Gesteuert vielleicht wirkt, ja. Würde ich von mir selber nicht sagen, aber ich habe für mich einen Unterschied jetzt gemerkt, nochmal, wenn ich dann in die Stille gehe und sage, ich mache das nicht über meine Aufmerksamkeitsfokussierung nach außen und sprechen, sondern ich mache es nach innen und fühle einfach die Gefühle. Also, wenn ich mit dir darüber rede, dann geht es ja erstmal durch den Kopf, was nehme ich wahr und so weiter und spiegel dann Gefühle und so. Und dann einfach mal Gefühle wahrnehmen, ohne dass ich sie ausspreche. Weißt du, wie ich meine? Sondern ich nehme sie einfach wahr und spüre sie. Und dann, also das, was du mit Frequenzen meinst, da müssen wir gar nicht im Raum miteinander reden, sondern alle nehmen wahr, was gerade im Raum ist.
Würdest du sagen, dadurch, dass du ja viel Empathie anderen schenken kannst, dass du auch die gleiche Menge Empathie auch dir selber schenken kannst?
Das war eine Reise. Die Idee Empathieschenker ist ja schon vor 11 Jahren entstanden und ich musste dann erstmal schön eine Landung mit meinem Gesicht machen, um zu realisieren, What? Also, es ist extrem gefährlich, wenn du Empathie nur nach außen gibst, weil du dann leerlaufen kannst. Und wenn du dann noch unbewusst die Erwartung hast, da so muss was zurückkommen, dann wird's, kann es auch toxisch werden, dysfunktional. Also man wird man ärgerlich nach außen, man wird, läuft in Mangel. Und wenn man von Schenken redet, dann assoziieren die Leute gar nicht, also dann ist es ja ein Geschenk, also dann erwarten die Leute gar nicht, dass was zurückkommt. Also wenn diese Dynamik drin ist, ist es schon schlecht, ungünstig. Und dann habe ich auch gemerkt, habe ich mich reflektiert und gefragt, warum, was ist denn das Angenehme am Empathie schenken? Wenn du anderen Empathie schenkst, dann beschäftigst du dich mit den Gefühlen von anderen, das tangiert dich nicht, das ist safe, das ist entspannt. Und Selbstempathie ist viel anstrengender, weil man dann die eigene Dynamik erlebt und die eigenen Nöte und Ängste. Und ich sage dann immer so gerne, da muss man sich auch selber aushalten. Ja, also mit diesen. Und das kann, habe ich über die Zeit dann auch gelernt, zu sagen, ja, es ist so, wie es ist. Und das Tolle ist, wenn du dann die Fähigkeit entwickelst, dass du die unterschiedlichen Gefühle einfach sehen kannst, annehmen kannst, betrachten kannst, ohne in eine Not zu kommen, sondern ja, jetzt habe ich Angst und wofür ist sie gerade gut? Oder jetzt bin ich traurig und ich spüre die Traurigkeit und lass es zu und bleib nicht nur, hey, alles ist toll und Freude, ja, was dann in so eine, gibt ja immer so, da gibt es ein schönes Buch von Vivien Dittmar, geht um den Gefühle-Kompass. Und dass beides auch immer so Polaritäten hat, ne? Also bin ich euphorisch und freue mich oder mache ich mir was vor? Bin ich in Illusion oder ist es authentische Freude? Ne? Oder die Angst kann mich lähmen oder auch aktivieren, ja? Und so weiter. Und
Spannend.
das finde ich halt wertvoll. Also deswegen arbeite ich in den letzten Jahren sehr viel daran, auch mir selbst Empathie zu geben. Und ich finde das schon schwieriger. Also, aber da muss man achten.
Ja, vor allem wenn man es nicht gelernt hat, oder ich sage, was ich auch immer den Männern sagen, die ich begleite, oder wenn sie in einer Partnerschaft sind, ich nenne es lieber Partnerschaft als Beziehung,
Ja.
weil in der Beziehung zieht man voneinander, in der Partnerschaft erschafft man was zusammen.
Ah, schönes Wortspiel, ja.
Nenne ich so. Und wenn man in einer Partnerschaft zusammen ist, ist es oft so, dass wir Männer nie gelernt haben, dass wir die Liebe oder auch eben die Zuneigung, die Zärtlichkeiten von uns selber oder auch von anderen Männern
Genau.
bekommen können. Oftmals ist es so, einfach nur die Partnerin, dann ist wie ein Monopol hier. Und wenn du
Ja.
es wie ein Monopol hast und sie dann mal nicht gut drauf ist oder keine Ahnung, was deine Energien leer sind und du es nicht weißt, dann kannst du eben mürrisch agieren. Aber ich glaube, dir muss ich
Genau.
es nicht erklären.
Weil du
Aber
kommst dann in den Mangel, weil du dein
genau.
Bedürfnis nicht durch deine Strategie Beziehung erfüllt kriegst. Weißt du?
Genau. Und ich sage mal so, der erste Schritt, der gibst du dir selber, umarm dich mal, streichel dich. Meine
Genau.
Frau lacht sich immer,
Genau.
ich frage mich immer so, was machst du da? Sie streichelt mich so,
Ja.
ja, ich kann es ja auch machen, kann es ja auch machen, da habe ich doppelt so viel Liebe, alles gut.
Ja. Ich bringe dir mal ein Beispiel, was ich immer gemacht habe. Hast du schon mal jemanden anders gestreichelt, dir zuliebe? Also, weißt du, oft ist es ja so, ich habe das letztens mal ausprobiert, wenn du jemanden den Arm streichelst oder durchs Gesicht streichelst. Im Sinne von Empathie ist man dann ganz anders, ist man wieder ganz schnell bei dem anderen und wie reagiert er, wenn ich ihn streichel? Und dann habe ich das umgedreht und habe gesagt, ich streichel dich jetzt aus Selbstliebe. Also weil ich mich selbst liebe, tue ich mir was Gutes, wenn ich dich streichle und habe voll darauf geachtet, wie sich das anfühlt, wenn ich jemanden anderen berühre. Also meine Aufmerksamkeit war bei mir. Und das hat mich extrem berührt. Also ich habe jemand anders berührt, aber es hat mich eigentlich selber berührt, weil bei mir dann passiert ist, dass ich auf andere irgendwie ganz anders geachtet habe und das hat diesen Druck, diesen Erwartungsdruck bei der anderen Person weggenommen, dass sie jetzt was zurückgeben muss, weil ich ja schon für mich sorge in der Berührung.
Hast du sie auch gesagt, dass sie es wusste, oder?
Ja, das habe ich ganz bewusst gemacht. Das war in diesem Human Awareness Community-Ding. Da sind ja viele Menschen, die sich so mit sowas beschäftigen und und dann gibt es halt auch die Erfahrungsräume, wo du das ausprobieren kannst. Eine Übung und dann habe ich ganz bewusst das Setup gesetzt. Ich möchte jetzt Selbstliebe ausprobieren. Ich berühre dich jetzt aus der Intention, mir selber etwas zu schenken. Ja, das Framing war, also was wünschst du dir, ne? War die Aufgabe. Du darfst dir jetzt was von deinem Gegenüber wünschen. Und dann kommt oft, ja, ich würde gerne massiert werden, hier gestreichelt werden oder so, ne? Und dann sage ich, okay, dann habe ich gesagt, ich drehe es jetzt um. Ich möchte mir schenken, dass ich dich berühre und nicht berührt werde. Und das war für mich so ein bisschen mindblowing. Wow, krass, das verändert was. Das sind so die Dinge, wo, mit denen ich dann anfange und experimentiere. Wie kann ich, also wie würde ich handeln, wenn ich mich selbst liebe? Ist da so meine Frage.
Das ist ein interessanter Punkt. Da kommt mir irgendwas jetzt gleich in den Sinn. Weil, wie du ja sagst, ich streiche die andere Person, weil es mir selber gut tut, oder? Und das ist das Gleiche wie zum Beispiel, wenn dir jemand was schenken will. Man schenkt ja eigentlich auch, weil man gerne schenkt.
Genau.
Und somit, wenn man dann wie das Geschenk nicht annimmt, lehnt man die Person auch irgendwo ab, dass sie sich in dem erfüllt, in der Art und Weise. Und oftmals gibt es das so auch in den Partnerschaften zwischen Mann und Frau, weil eine Frau eben unabhängig sein möchte und diese Geschenke nicht annehmen möchte, dann fühlt er sich einfach nicht erfüllt als Mann, weil es eine der Liebessprachen für ihn ist, einfach Geschenke zu schenken.
Ja, ich kenne das, 5 Sprachen der Liebe, ne?
Genau. Und oftmals eben, er macht es ja für sich auch und für sie gleichzeitig.
Genau.
Ja.
Genau. Und da habe ich ein gutes Beispiel. Ich habe einen Kollegen, der schenkt total gerne, der gibt total gerne aus. Also schon, da muss man immer sagen, nein, heute nicht. Aber wenn du das anerkennst, also es ist wirklich so, dass er fühlt sich selber geliebt, wenn man dann sagt, okay, das ist im Rahmen, der für mich okay ist, ich nehme das gerne an. Ich stelle das auch nicht in Frage. Ich weiß, das erfüllt dir etwas, dass du die Möglichkeit hast, das, die Runde auszugeben. Ja? Oder er hat in seinem Büro immer Süßigkeiten stehen. Ja? Und ich habe gesagt, ey, ich würde das nie machen, weil ich würde das wahrscheinlich alles selber essen. Und dann hat er gesagt, er ist so diszipliniert, er isst es nicht. Aber er freut sich, wenn die Leute reinkommen und sich bedienen und er dadurch auch Kontakt hat. Ne? Kann er wieder schenken. Und jetzt war in dem Bürogebäude, wo wir da waren, oder die Büros sind, wenn ich bei ihm bin oder in dem Kontext arbeite, da wurde jetzt der Supermarkt nebenan, wird gerade abgerissen und sein Teller war leer. Und ich war jetzt letzte Woche da, was habe ich gemacht? Bin zum nächsten Supermarkt gefahren, habe einen Sack Süßigkeiten gekauft, habe gesagt, ich möchte zum Abschied Süßigkeiten schenken. Nicht damit du Süßigkeiten hast, sondern damit du wieder Süßigkeiten auf dem Teller stehen hast und andere Menschen beschenken kannst und sie wieder zu dir kommen. Und dann hat er zu mir gesagt, das rührt ihn so sehr, weil er sich gesehen fühlt.
Sehr und schöne dasselbe, Geste.
Und dasselbe ist ja bei mir mit dem Empathie-Schenker. Wenn ich anderen Menschen Empathie schenken darf oder sie die Einladung in diesen Raum annehmen, kriege ich ja schon sofort was zurückgeschenkt. Erstens das Vertrauen und die Offenheit, wofür ich mich meistens am Ende bedanke. Und einen persönlichen Einblick in die Menschen, was sie bewegt. Und das ist Vertrauen. Also nochmal. Und das berührt mich dann. Also in dem Moment immer annehmen, ne, und geben ist irgendwo dann wechselseitig.
Das ist so. Das ist so. Ich habe mal von jemandem etwas gehört, das bei mir sehr lange geschaut hat. Vor allem, ich denke, wir sind da sehr ähnlich. Also ich vermute jetzt mal, dass wir beide sehr gerne geben. Und oftmals ist bei den Menschen, die sehr viel geben, manchmal so ein Ungleichgewicht da. Und sie hat mir immer gesagt, schau Alexander, du kannst nur geben, was du hast.
Genau.
Das heißt, schau auch, dass du auch nimmst, damit der Keller sich wieder auffüllt, damit du auch wieder weitergeben darfst.
Genau. Das geht gerade stark in Resonanz. Ich merke, dass mich das bewegt, weil, ja, genau so ist das. Das ist das, was ich auch mit Selbstliebe meine. Wie soll ich andere lieben, wenn ich mich selbst nicht lieben kann? Nur wenn ich Liebe bin, kann ich Liebe schenken.
Das ist so.
Ja. Und also tatsächlich, wenn du mich so fragst, ne, von wegen, also das eine ist ja Selbstempathie, hast du mich gefragt, ob ich das so im Gleichgewicht habe. Ne? Ich glaube, da kann ich mich mit mir auseinandersetzen und das machen. Was ist, glaube ich, was für mich noch ein bisschen herausfordernder ist, weil unbehaglich. Jetzt bin ich in meiner Komfortzone, weil ich dir Empathie schenke, so nach dem Motto, ne? Aber ich finde es unbehaglicher, wenn mir Empathie geschenkt wird, dann das dann anzunehmen, ja, weil ich kenne das Gefühl auch, diese Resonanz gesehen und gehört werden, bewegt ja auch was in einem. Und dann mit diesem sich zeigen, ne? Und durch das mich zeigen, mich aber selbst auch erkennen. Ja, weil der andere mich ja spiegelt.
Wie fühlst du dich dabei, wenn du dich selber erkennst?
Also aus dem Text, von dem ich dir im Vorgespräch erzählt habe, da gibt es eine Zeile, wie soll ich mich selbst erkennen, wenn ihr mich nicht sehen dürft oder du mich nicht sehen darfst, weißt du? Also nach dem Motto, ich brauche den anderen, um mich selbst auch zu erkennen. Also verletzlich ist das. Das ist verletzlich, wenn ich mich mit meinen Emotionen, Gefühlen, Bedürfnissen zeige. Und gleichzeitig ist das aber auch der Türöffner, um in die Fülle zu kommen. Die Frage ist, welche Sicherheit brauche ich, um mich zu zeigen? Also, wie du schon auch sagst, authentisch zu sein, nicht? Ich finde es gerade spannend, mal kurz auf der Metaebene, ne? Wenn ich die gewohnte Empathie-Schenker-Session läuft eigentlich so, dass ich viel bei dem anderen bin und in Empathie gehe. Und jetzt sind wir gerade in so einem Modus, wo wir uns auf ein Thema, was uns beide quasi bewegt, irgendwie so gedanklich austauschen, ne? Und was unsere Erkenntnisse, Erfahrung austauschen, ist ein anderer Modus. Und ich glaube, meine Frage ist jetzt gerade, wie geht's uns damit? Wie geht's dir damit gerade? Wie jetzt hier im Gespräch? Wie geht's mir damit?
Ich finde, es ist ein Gespräch unter Männern, die sich jetzt einfach trauen, ehrlich zu sein und hinzuschauen und es auch egal ist, wer jetzt zuhört, wer jetzt zuschaut. Und ich habe das Gefühl, wir sind wie zu zweit irgendwo in der Natur und ich spreche mit dir genau gleich, wie wenn jetzt niemand zuhören würde. Und ich schätze diesen Raum sehr, den du hier auch wirklich aufgebaut hast. So fühle ich mich jetzt damit.
Danke. Wie fühle ich mich? Also erstmal authentisch, weil ich das spreche gerade, was mir auf dem Herzen und damit auf der Zunge liegt. Ich verbunden, weil es auf Resonanz trifft. Ich merke, das ist eine, wow, das berührt mich jetzt. Ich werde ein bisschen emotional, eine Sehnsucht trifft, weil diejenigen, die den Podcast schon öfter mal gehört haben, haben bestimmt mitbekommen, dass ich ja auch Soldat war und Reserveoffizier und ich ja friedens- und liebensbewegt bin und ich einfach sage, es gibt eine alternative Realität oder Gestaltungsmöglichkeit, wie wir miteinander umgehen. Ja, also man muss nicht kämpfen und die Frage ist, wann macht Kampf Sinn? Ja, und wenn man das mal ganz wegnimmt, sagt, wir können uns auch anders begegnen und dadurch, genau. Also das bewegt mich gerade, dass ich sage, ich erlebe gerade einen Raum mit dir von Mann zu Mann, wo wir auf dieser Ebene miteinander reden und austauschen können. Genau.
Dankeschön.
Und das erfüllt mir gerade auch Frieden, ja. Ich habe jetzt mal reingespürt und geguckt, was kommt eigentlich hoch. Es waren so viele Fragen und Gedanken. Dann wollte ich dahinter schauen. Und dann bin ich jetzt mit der Frage rausgekommen, was will gerade noch gehört werden? Da, was will geteilt werden?
Ich hätte sonst etwas, was ich gerne ansprechen würde, wenn es
Ja,
Platz hat.
yes, of course. Natürlich.
Aus eigener Erfahrung, was ich so ein bisschen beobachten, was ich ein bisschen interessant finde, ich sage nicht schade, weil ich will nicht urteilen. Ich versuche wirklich die Situation zu beobachten, weil im Wort urteilen steht ja auch das Wort teilen. Und alles, was man teilt, ist dann im Mangel. Was ich sagen möchte, ist, was ich oft beobachte bei Männern, die innerlich gewisse Themen haben, die sie noch nicht angeschaut haben, suchen sich oftmals eine Partnerin, die sehr viel Drama mit sich bringt. Und dieses Drama überspielt dann diese innere Unruhe, weil wenn man sich im Außen dann auf sie konzentrieren muss und sich mit diesen Thematiken auseinandersetzen muss, muss man nicht ehrlich hinschauen, was ist bei einem selber los. Denn wenn man dann alleine ist oder eine gesunde Beziehung hat, da wird man gespiegelt und man muss dann hinschauen und man darf hinschauen, was ist bei mir los. Und ich beobachte das bei sehr vielen Männern, dass sie dann halt immer solche Partnerinnen suchen und dann aber auch wieder in der Opferrolle sind und sagen, ja, wieso ist sie so schwierig? Wieso kann es nicht einfach sein? Hast du das auch schon mal beobachtet, wenn ich so direkt fragen darf?
Ja, klar. Also das ist ja, wie ich gerade gesagt habe, ne? Wenn ich mich mit dem Drama von jemand anderem beschäftige, muss ich mich nicht mit meinem Drama beschäftigen. Eine sehr gängige, unbewusste Strategie, glaube ich. Und wenn ich es schaffe, da auszusteigen, kann ich halt auch und wenn ich dann weiß, was ich auch will, nämlich kein Drama, sondern Augenhöhe oder Selbstverantwortung, das heißt, dann kann, und das dann für mich auch anlege in meinem Verhalten, kann ja auch so eine Beziehung dann entstehen, nicht? Wo wir uns gegenseitig in Selbstverantwortung einladen und in Augenhöhe begegnen. Und dass wir uns gegenseitig quasi missbrauchen für unsere Schatten, dass wir sie nicht spüren müssen.
Genau.
Und sprichst du da auch so aus eigener Erfahrung und Erkenntnis dann oder einfach nur aus Beobachtung und
Jetzt genau diese Thematik ist jetzt mehr Beobachtung und auch von den Männern, die ich begleitet habe. Bei mir waren es andere Thematiken. Ich bin halt so aufgezogen worden, dass ich sehr harmoniebedürftig war. Meine Eltern haben mir gesagt, hey, wir sind Gäste in der Schweiz, du musst dich anpassen, du musst brav sein, wehr dich nicht. Und halt all diese Sachen sind Prägungen gewesen und die ich dann mitgenommen habe. Und mir war Harmonie so wichtig, dass ich dann meine eigenen Bedürfnisse, meine eigenen Prioritäten dann für das aufgeopfert habe. Und was ich dann gesehen habe in den Partnerschaften mit den Frauen, die ich eingegangen bin, nebst dem, dass ich dann, wo ich meinen Vater verloren hatte, dann in eine Vaterrolle für meine Schwester reingerutscht bin und auch eine Ersatzpartnerrolle für meine Mutter reingerutscht bin, habe ich dann automatisch, weil ich mich wohl dabei fühlte, Frauen angezogen, die einen Vaterkomplex hatten, die einen Vater suchten. Dann hatten wir nicht eine Augenhöhe Partnerschaft, sondern eine Vater-Kind-Dynamik, die von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Und was ich dann eben erkannt habe, ist bei mir eben genau das, Harmoniestreben und eben die Vater-Kind-Dynamik. Und ich konnte ihr nicht die Schuld geben für was da jetzt war, oder? Und das waren meine eigenen Thematen, die wiedergespiegelt wurden in der Beziehung, Vaterschaft. Und erst, wo ich dann das geheilt hatte, waren diese Frauen immer noch hier, aber ich fand sie nicht mehr anziehend wie vorher.
Verstehe.
Und was ich noch ergänzen würde, wenn ich das noch machen darf,
Das ist of course,
ich hatte auch oft diesen Glaubenssatz, ja, in der heutigen Gesellschaft, es ist so schwer, eine richtig gute Frau zu finden, für was viel einfacher, oder auch mal die Verantwortung abzugeben. Und was ich aber gemacht habe, ist einfach das, ich habe mir ein Gefängnis aufgebaut mit meinen eigenen Gedanken. Ich meine, jetzt eine schwangere Frau sieht viel mehr schwangere Frauen, nicht weil mehr schwangere Frauen da sind, sondern weil sie ihren Filter so aufgesetzt hat. Und das ist mit den Frauen genau gleich. Und ich habe mir den Filter aufgesetzt, hey, ich möchte jetzt einfach die Bestätigung reinholen, dass ich mit keiner Frau länger zusammen sein kann, dass es immer problematisch ist. Und das, wo ich das lösen konnte, ist es passiert.
Ich stimme dir 100% zu. Es sind unsere Filter. Und unsere eigenen Glaubenssätze. Kurzer Exkurs. Das ist ja dasselbe in Social Media. Ich sage den Leuten immer, lass nicht die sozialen Medien zu deiner Wahrheit, die ist vor deiner Tür. Ne? Und so ist es auch Also Social Media, ne? Wie Frauen aussehen, wie Männer aussehen, wie ein toller Mann ist. Und muss das so sein? Oder wie ist es, wenn ich im echten Leben Menschen begegne? Da gibt es keine Faltenfilter. Genau.
Ist
Ja.
so, ist so. Und vor allem, wenn ein Mann, ich rede es einfach immer Beispiel Mann, weil ich ja Männer
Ja.
begleite,
Ja. Und wir machen ja auch quasi ein
wenn ein
Männergespräch hier.
Mann, wenn ein Mann sehr, sehr heikel ist, was das Aussehen anbelangt von einer Frau, sehr, sehr wählerisch ist, sagt das meiner Meinung nach auch sehr viel aus über seinen Selbstwert. Weil er nutzt dann seine Frau, um seinen Selbstwert zu optimieren, zu erhöhen. Und wenn er aber schon selbstbewusst ist und bei sich ist,
Braucht
dann,
er das nicht?
genau, klar ist eine gewisse sexuelle Anziehung da, die muss da
Ja.
sein, die darf da sein, aber sie ist nicht mehr so ein primärer Faktor, wie wenn es nicht
Genau.
da ist.
Genau. Und wie ist deine Beobachtung und dein Erleben? Ich erfahre das so, wenn diese ganzen Faktoren da drin sind, dann ist immer so eine Anspannung, also etwas, was, also eine ständige Spannung, die quasi Energie zieht, weil man das ja versucht aufrechtzuerhalten, zu bewahren. Und wenn ich mich in meine Mitte bewege, wo ich die Dinge loslassen kann, wo ich weiß, was ich brauche, damit es mir gut geht, wo, wie ich für mich gut selber sorgen kann und was ich wertschätzen kann an einem anderen oder an einer Frau bleiben, dann Zwanglosigkeit ein Raum, wo dann auch quasi, um in dem Beispiel jetzt mal zu bleiben, ein Mensch, eine Frau, eine Partnerschaft ins Leben treten kann, die das quasi erfüllt und vielleicht auch mit Freude da eintritt, weil quasi diese Forderungen nicht mehr da im Raum sind. Weißt du, wie ich meine?
Welche Faktoren meinst du? Kannst du mir Beispiele bringen?
Ja, nach dem Motto, ich brauche dich, damit ich mich besser fühle. Also du musst toll aussehen, damit mein Selbstwert schaut. Du musst Drama machen, damit ich mal mein Drama nicht spüre. Also wenn ich diesen, also die Frage, die mir jetzt kommt, ist, was ist es denn eigentlich, was dann entsteht? Das alles mal weglasse, ja, sondern es ist jetzt quasi auch eine Forschung für mich, merke ich gerade. Was entsteht dann stattdessen? Also ist es dann Augenhöhe, ich bin in meiner Mitte.
Wenn ich das richtig paraphrasieren darf oder kann,
Ja.
meinst du, wenn jemand voll bei sich ist
Ja.
und nicht aus alten Mustern, sondern aus bewussten Entscheidungen eine Partnerwahl getroffen hat, wie es dann
Genau.
wäre? Ich würde es eigentlich genauso sagen, dann ist es eine Partnerschaft und keine Beziehung, weil man zieht nicht mehr voneinander, man braucht nicht mehr die andere Person, sondern
Ja.
man will die andere Person, oder?
Genau.
Und ich denke auch, viele Frauen sagen, sie möchten einen sehr starken Mann, der reflektiert ist. Jedoch, ich weiß nicht, ob sie sich auch bewusst sind, was das auch heißt. Weil
Ja.
wenn du einen Mann hast, der stark und selbstbewusst ist und sehr reflektiert ist, der kennt seinen Wert und er setzt seinen Wert auch durch. Das heißt, wenn es dann nicht passt, dann sagt er, hey, schau, wir können an dem arbeiten, aber wenn wir das nicht klären können, dann sage ich dir in Liebe auf Wiedersehen. Das ist vollkommen in Ordnung.
Das
Und
nenne ich aus Liebe loslassen.
aus Liebe loslassen, genau. Und ich denke, wenn man wirklich bei sich selber ist, klar fällt man manchmal zurück, wenn man wirklich bei sich selber ist und man so eine Partnerschaft erbauen kann. Das habe ich jetzt mit meiner Frau jetzt die letzten 2 Jahre machen dürfen. Entsteht das wirklich Wunderschönes. Aber auch hier darf ich wirklich nochmal hervorheben, ist es immer noch jeden Tag eine Entscheidung. Fokussiere
Ja.
ich mich auf das Positive oder auf das Negative? Es ist jeden Tag eine Entscheidung, liebe ich sie mehr oder liebe ich sie weniger?
Genau.
Und vor allem, wenn man emotional wird, dass man, wenn man am liebsten alles
Ja.
irgendwie und das Adrenalin hochkommt, wenn man einfach alles kaputt machen
Ja.
möchte, in
Ja.
den Momenten dann trotzdem die Ruhe zu bewahren und sich an all die schönen Sachen erinnern, die sie heute gemacht hat, sie zu sehen als Mensch,
Ja.
das ist für mich so Next Level am
Ja.
Bewusstsein, wenn man das tagtäglich leben kann.
Du hast für mich in einem Satz etwas gesagt, was für mich das Entscheidende ist, wie ich das auch sagen würde. Und also ich finde Partnerschaft auch wirklich das schönere Wort, das werde ich so für mich übernehmen. In Beziehungen sind wir ja mit vielen Menschen, Arbeitsbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen, so, aber Partnerschaft, ne? Und für mich ist das Entsche für mich dabei entsteht, ist, dass ich in die Lage komme und in das Bewusstsein, dass ich mich jeden Moment, jeden Tag für die Partnerschaft entscheide. Also, dass ich die Autonomie habe und Unabhängigkeit, die Freiheit, immer wieder Ja zu sagen. Und nicht, wenn man jetzt verheiratet ist, einmal und dann bin ich für immer gefangen, sondern, oder weil ich Abhängigkeiten schaffe, finanzielle Wertsachen, also Wohnungskäufe oder so. Also da sind ja immer Abhängigkeiten, die entstehen, dass Leute dann nicht mehr denken, dass sie nicht mehr rauskommen. Und wenn, dann ist es großes Trara. Aber das Entscheidende für mich, dass ich in das Bewusstsein komme, ich kann mich in jedem Moment neu für die Liebe entscheiden. Sei es Selbstliebe zu mir oder auch Liebe in der Partnerschaft, ne?
Sehr schön gesagt, das ist so. Das
Ja.
ist so wirklich.
Wie ist das für mich? Für mich, ich wollte es tatsächlich beantworten, aber ich wollte dich fragen, wie ist es für dich? Und für mich ist es so, wenn ich in das Bewusstsein komme, und das ist ja tägliche Arbeit, das ist ja Präsenz, die du brauchst, damit du nicht in diese Muster fällst und sagst, und jetzt kotze ich mal voll ab und schieß eine Bitte raus, ne? Oder hau die Urteile raus. Was, wenn du das kreierst für dich und diese Muster quasi anlegst, weil du es praktizierst, ne, deine Aufmerksamkeit darauf zu richten, ich kann mich jeden Tag zu entscheiden und ich möchte mich auch entscheiden, weil entscheiden ist ja auch, gerade wenn man Harmonie möchte, können Entscheiden ja auch schwierig sein, je nachdem. Was erfüllt sich dann dadurch für dich in deinem Leben, wenn du dieses Bewusstsein hast, dass du immer wieder für deine Partnerschaft, auch zu dir selber, aber auch zu deiner Frau entscheiden kannst?
Was es für ein Gefühl erzeugt, wenn ich das mache, meinst du?
Ja, oder für eine Qualität oder.
Ich versuche jetzt mal die Frage so zu beantworten. Wenn ich in die falsche Richtung gehe, dann korrigiere mich bitte, okay?
Ja.
Was ich merke ist, durch das, dass ich die letzten Jahre wirklich aus der Mitte heraus agiere, das heißt, ich kenne meine Werte, ich weiß,
Ja.
wer ich als Mensch bin. Ich weiß, was mein Kompass ist. Schaue ich bei jeder Entscheidung, egal wie groß oder klein sie ist, geht es in die Richtung, die mich näher zu meinem Purpose bringt, zu dem Mann, den ich sein will, oder bringt sie mich weiter weg? Und wenn ich anhand von dem agiere, was für mich richtig ist, dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Weil früher war das immer so, dass ich dann mit meinen Gedanken bei ihr war, wenn sie zum Beispiel, jetzt, es würde jetzt einen Rahmen sprengen, aber kurz gefasst, arbeite ich bei meinen Männern auch. Es gibt die männliche Energie, die weibliche Energie. Eine Frau hat auch männliche Energie, auch weibliche Energie. Und jetzt die weibliche Energie grundsätzlich, meiner Meinung nach, ist ein bisschen emotionaler. Und die männliche Energie ist mehr im Rationalen. Und die Frau kann einen Mann sehr gut mitnehmen auf diese Achterbahn in dem Moment. Und wenn man als Mann unsicher ist, ob diese Entscheidung jetzt wirklich aus der Mitte war, dann fängt das Rechtfertigen an, dann kommt das und kommt dies, und dann kommt man ins Schwanken rein. Aber wenn du als Mann weißt, hey, das sind meine Werte, ich habe jetzt im besten Sinne wirklich aus Liebe heraus agiert und aus Liebe heraus gesprochen, ich weiß, ich könnte es nicht besser machen. Dann hat man auch kein schlechtes Gewissen in dem Moment. Und dann schaut man, dann reflektiert man mit der Frau zusammen und dann beruhigt sie sich und sagt, hey, alles gut, es war jetzt auch gerade emotional für mich, sage ich, hey, ist alles in Ordnung. Und sagt sie auch, vielen Dank, dass du jetzt nicht mit auf diese Achterbahn mit aufgesprungen bist. Kommst du nach, was ich meine?
Ja, wenn ich das zusammenfasse, kommt mir ein Wort, was mein Wort auch dazu wäre, was dann entsteht.
Aha.
Freiheit.
Ja. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
Ja, also ich bin in meiner Mitte und nicht, und das gibt mir den Halt, nicht in die emotionale Achterbahn gefangen zu sein, sondern ich bin frei in dieser Dynamik und bin im Raum und die andere Person kann auch so sein, wie sie im Raum ist und am Ende.
Es gibt eindeutig Freiheit. Bei mir war es auch lange so eine Mutterwunde, kann man so sagen. Eine Mutterwunde wird auch so beschrieben, dass man sich verantwortlich fühlt für die Gefühle von anderen Menschen. Das heißt, wenn mal die Frau nicht zurückschreibt, du was Komisches geschrieben hast, dann fängst du an zu schwitzen, bist du unruhig, da bist du mit den Gedanken bei ihr oder auch bei einer Diskussion. Du weißt, du bist im Recht, aber du kannst dich nicht konzentrieren bei der Arbeit, weil du bist, oh, wie geht's hier, was ist los? Du bist wieder nicht bei dir, sondern du bist bei ihr. Das war eine lange Wunde, die ich hatte. Und ich konnte sie zum Glück schön lösen. Und daraus entstand genau diese Freiheit, dass ich meine Frau oder meinen Chef oder meinen Kunden, egal was, in seine Emotionen lassen kann, ohne dass ich da reingehe. Ich beobachte und sage, hey, das ist dein Thema. Und wenn du wieder bereit bist, können wir wieder normal reden. Und dann ist alles gut. Und ich habe bemerkt, dass diese Freiheit sehr geschätzt wird vom anderen gegenüber.
Genau, weil du wirst nicht übergriffig, indem du Verantwortung für sie übernimmst und sie in ihrer Achterbahn und Gefühlslage lässt, was ihnen ja die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln, wenn sie es annehmen.
Das ist so.
Ja. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, sehr schön, und ich achte ja auch darauf, dass ich nicht urteile. Aber ich freue mich über ein angenehmes, leichtes, erfüllendes Gespräch, und ich bin gerade schon so Richtung Ende, schwenke ich jetzt ein. Wir sind über 50 Minuten unterwegs. Und dann frage ich immer zwei Fragen. Gibt es noch etwas, was du sagen möchtest? Abschließend, und wie war es für dich?
Ja, es gibt was, was ich gerne den Männern weitergeben möchte. Jetzt als Abschlusstext, Satz. Nämlich, sei vorsichtig, was du als Mann versprichst. Und wenn du etwas als Mann versprichst, dann halte es auch ein. Weil wenn das Wort dann nicht gehalten wird, kann sehr viel Vertrauen zerstört werden. Wegen dem lieber das Wort nicht geben, wenn man nicht sicher ist, es halten zu können.
Und wie war es für dich beim Empathieschenker?
Hey, super lieb, danke dir vielmal. Ich fand es sehr spannend. Ich war sehr neugierig, was mich erwartet, wie du als Person bist, wie das Ganze ist. Sind das eben Fragen, die schon vorgefertigt sind? Und ich bin sehr erfrischend überrascht, dass das so spontan war, dass du halt reingefühlt hast, die Empathie halt auch hattest, um die richtigen Fragen zu stellen. Und jeder Gast, der bei dir ist, darf sich dankbar schätzen. Danke dir.
Dann danke ich dir für deine Offenheit und dein Vertrauen.
Gerne. Gerne.
Das war Episode 104 Inked Jesus, ein Männergespräch über das Fühlen und Partnerschaft. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.